Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe geduscht, also konnte entspannt sein, ja, ist gut, ne? Ich habe mir saubere neue Klamotten angezogen, nachdem ich gestern im Garten gebuddelt habe, also auch gut. Und ich habe es geschafft, heute Morgen noch nicht mit zu kleckern, bin also sauber aus der Haustür raus. Und vielleicht ist dir das auch gelungen, vielleicht auch nicht, egal. Und dann gibt es ja manchmal Situationen, sonntagmorgens, guter Start eigentlich, und dann irgendwie willst du los und die Kinder, das ist jetzt fiktiv, die Kinder wollen nicht richtig spuren, die trödeln rum und sagst, oh meine Güte, macht los, ne? Und dann muss man endlich los, sind immer noch nicht da und man fängt an rumzubrüllen, rumzumotzen und in dieser entspannte Morgen ist irgendwie unter Stress und man ist genervt. Dann fährt man los, vielleicht mit dem Fahrrad. Dann nimmt dir so ein Autofahrer die Vorfahrt und denkst, du Penner, ey, er hat mich fast erwischt, pass mal ein bisschen auf, was machst du denn eigentlich hier? Und dann kommst du an im Gottesdienst, denkst du, jetzt aber entspannt und so. Und dann sitzt da dieser Typ, den du gar nicht abkannst, der dich immer nervt und denkst, oh, wieso muss der heute Morgen an meinem schönen Sonntag hier sein, wo ich entspannen will, wo ich gut drauf sein möchte, wo ich sauber vor Gott sein möchte, wieso muss der da sein? Du merkst, die Gedanken gehen los, die Gedankenspirale geht los und wie dich wieder aufregt innerlich, was der neulich gesagt hat und geht gar nicht. Aber ist ja egal, sieht ja keiner, du hast ja saubere Klamotten an. Also nach außen ist ja nichts da. Jetzt stell dir mal vor, alles so, was da so schiefgelaufen ist an dem Morgen, stell dir vor, das ist auf einmal auf deinen Klamotten irgendwie so sichtbar. Und dann stehst du da irgendwie und auf einmal merkst du, Scheiße, was ist das? Ich bin noch sauber aus dem Haus herausgegangen und auf einmal ist irgendwie alles voller Flecken. Wäre ich zu Hause gewesen, hätte ich ein neues Hemd angezogen, aber jetzt bin ich hier und komme nicht mehr weg rechtzeitig. Was mache ich dann? Was macht man, wenn man irgendwie zugesaut ist und es irgendwie die Leute nicht sehen sollen? Man könnte ja das Licht ausmachen, dann fällt das nicht mehr so auf. Nun ist es immer noch hell genug hier, aber wir sagen, wir machen das Licht auch mal aus. Können wir das Licht mal ausmachen hier irgendwie so? Ja, kriegen wir das Ding aus? Ja, geht aus. Gut, sehr schön. Den Beamer kriegt man dann auch irgendwie aus. Das habe ich nie abgesprochen mit Birte. Ja, wird schon dunkler, aber man sieht es immer noch. Die Reihe da vorne, die muss auch irgendwie weg hier, die Lichter da. Ja, sehr schön. Ah, nee, seht ihr noch. Könnt ihr es noch sehen? Ihr seht es noch, ne? Dann machen wir mal das obere Licht aus, sind die Türen vielleicht noch zu, dass irgendwie das doch deutlich dunkler wird. Ja, jetzt ist es schon besser. Jetzt kann ich reden, mit euch reden, über Gott reden, tolle Sachen sagen und man sieht nicht, wie es auf mir drauf ist. Ja, ich wüsste es immer alles besser. Dunkler geht's nicht. Wie ist das? Wie ist das für Gott? Sieht Gott das im Dunkeln trotzdem, wenn ich mich verstecke, wenn ich mich verberge, wenn ich nicht so wie hier noch halb hell, da so ein bisschen Licht, da oben so ein bisschen Licht, sondern wenn es wirklich Stockfenster ist und mich allen meinen Gedanken, mit allem, was mich bewegt, allem Ärger, mich verberge, dann ist das der Zustand für Gott. Dann sieht das Gott dennoch. Auch wenn ich denke, hey, die Menschen sehen es vielleicht nicht mehr. Aber Gott weiß, was in meinem Herzen los ist. Er sieht da durch alles hindurch und weiß, was mich bewegt und wo ich nicht so lebe, wie Gott es gedacht hat. Wir machen es wieder ein bisschen heller. Machen wir die Sachen wieder an hier. Das wieder aus. Ja, sehr schön. So. Also, verbergen, wo ich merke, hey, da ist etwas, was irgendwie unsauber ist, was nicht passt, wo die Leute hingucken. Und ich möchte es irgendwie ungeschehen machen. Ich möchte, dass es nicht mitbekommen wird, was da an mir haftet. Und da gibt es einen Psalm, der das so ein bisschen thematisiert, Psalm 139. Dort heißt es, und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, also für Gott. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Also die Aussage ist hier, ich kann mich nicht vor Gott verstecken. Egal, wie sehr ich mich verberge, egal welches tiefsten Ort, steht sogar, wenn ich ins Totenreich gehen würde, selbst da ist Gott irgendwie anwesend. Ich kann mich nicht vor ihm verbergen. Ich weiß nicht, ob du auch so Flecken hast, sichtbar oder nicht sichtbar. Und ob du sagen könntest, ja, dafür steht heute Morgen mein Fleck. da merke ich so, hey, das ist irgendwie nicht gut gelaufen und da habe ich irgendwie einen Menschen Unrecht getan. Und da steht auch irgendwie etwas zwischen mir und Gott. Wofür steht dein Fleck, deine Flecken? Wo merkst du, hey, ich krieg's irgendwie nicht hin? Ich kann dem, was Gott für mich gedacht hat eigentlich, wie ich auch meine Mitmenschen behandeln soll, nicht gerecht werden und irgendwie, ich weiß nicht, wie die anderen sichtbar, aber ich weiß, für Gott ist es sichtbar. Was kannst du vielleicht vor Menschen verbergen, aber niemals vor Gott verheimlichen? In der Bibel begegnet uns das Wort Sünde. Aber was ist das eigentlich, Sünde? Kommt der normalen Sprachgebrauch nicht mehr vor, es sei denn, es geht um Abnehmen, eine kleine Sünde, was genascht oder so. Aber ansonsten ist es nicht so unsere Alltagssprache. Was ist eigentlich Sünde? Was meint die Bibel damit? Und ich dachte, ich frage einfach mal euch. Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet. Ihr könnt euer Handy zücken und auf menti.com gehen und diesen Code eingeben oder den QR-Code scannen und diese Frage beantworten. Ihr habt dafür 3 Worte Platz. Und dann sehen wir gleich hier vorne eingeblendet, was ihr so geantwortet habt. Also ein bisschen mitmachen, ein bisschen mitdenken. Was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr Sünde erklären mit einem Wort oder ganz kurzer Beschreibung, 3 Worte? Was ist Sünde für euch? Was ist es im Kern? Was drückt es aus? Sobald ihr startklar seid, schauen wir uns das mal an, was ihr da so eingibt. Ah, da entsteht schon was. Trennt mich von, oh, das kann man, das geht aber schnell hier. Birte, kannst du einmal unten das wegklicken, das X? Besuchen Sie menti.com oder? Und gleich würde ich sagen, machen wir mal Schluss und dann gucken wir mal, was wir da so sehen. Also Trennung von Gott ist auf jeden Fall zentral und ziemlich groß. Und jetzt machen wir mal Stopp. Können wir das irgendwie stoppen? Könnt ihr aufhören, Sachen einzugeben? Ja? Letzte Sachen absenden. Okay, Trennung von Gott, getrennt von Gott, bewusste Fehlentscheidung, Verhalten gegen Gott, weggehen von Gott, getrennt sein von Gott. Was Gott nicht gefällt, ah, ich liebe dich, Sarah. Ne? Ja. Sehr schön, die haben auch mal dabei, ne? Diese Kommentare. Gott steht hinten an. Zielverfehlung vor Gott. Ungehorsam gegen Gott. Also hier ist viel Bezug zu Gott. Also man hat irgendwie das Gefühl, Sünde, das hat irgendwas mit meiner Beziehung zu Gott zu tun, mit meinem Verhalten zu Gott. Ich würde sagen, entgegen dem Willen Gottes für mein Leben handeln, das waren jetzt mehr als 3 Worte, entgegen dem Willen, was Gott sich gedacht hat, wie mein Leben und das Leben einem Mitmenschen laufen soll, entgegen diesem Handeln. Wir machen mal weiter, bevor ihr weiter irgendwelche Sachen schreibt. Ich habe noch was mitgebracht. Ihr könnt aber weiterklicken, wenn ihr es noch bei euch habt. Welche der folgenden Aussagen beschreibt dich am besten? Welche der folgenden Aussagen beschreibt dich am besten? Ich bin ein Sünder und ich arbeite daran, weniger zu sünden. Ich bin ein Sünder und ich vertraue darauf, dass Jesus die Sünde überwunden hat. Sünde existiert nicht. Ich bin ein Sünder und kann damit leben. Oder ich sage lieber nichts dazu. Wenn ihr sagt einmal, ich gebe 1 ein, wo würde ich mich am ehesten sehen? Und was kommt da so? Ja. Also Sünde existiert nicht, das ist auch eine Aussage. Ich bin ein Sünder und kann damit leben. Ich sage lieber nichts dazu. Ich bin ein Sünder und ich arbeite daran, weniger zu sünden. Wird noch getoppt von, ich bin ein Sünder und ich vertraue darauf, dass Jesus die Sünde überwunden hat. okay. Dann schließen wir das mal wieder, so als kurzes Reinkommen in das Thema Sünde und Licht und Schatten. Und ich möchte einen Text lesen aus dem 1. Johannesbrief, den wir uns in den nächsten Wochen angucken werden. 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Dort steht, die Botschaft, die wir von Jesus Christus, empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Das schreibt Johannes an Christen. Also Christen scheinen noch irgendwie mit Sünde zu tun zu haben. Und er erklärt ein Stück weit, wie unser Verhältnis, wenn wir mit Gott unterwegs sind, zur Sünde und zum Licht ist. Das griechische Wort, was da steht, heißt hamartia. Das bedeutet ursprünglich Ziel verfehlen. Kommt aus der Militärsprache. Also der Bogenschütze legt an, das Ziel vor Augen, aber er trifft dagegen. Unser Ziel ist Gemeinschaft mit Gott, Beziehung mit Gott, Leben mit Gott. Dazu hat uns Gott geschaffen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und das deutsche Wort Sünde leitet sich ab von Sund. Das male ich mal auf. Also ein Sund ist, das war mir auch nicht mal ganz bewusst, oder kannte ich nicht so. Wir haben hier Land. Und wir haben hier Land, vielleicht eine Insel auch. Und das dazwischen, das ist der Sund. Also eine Landenge, Meer zwischen Landenge. Und das Wort Sünde macht klar, wenn ich hier bin, dann ist Gott auf der anderen Seite, auf der anderen Insel. Und zwischen mir und Gott ist irgendetwas, was uns trennt. Was es irgendwie nicht möglich kann, macht, dass ich rübergehen kann. Es ist nicht eine Insel, nicht ein Landbereich, sondern ist etwas zwischen uns, was uns irgendwie trennt, was mir unmöglich macht, egal wie sehr ich mich anstrenge, irgendwie runterzukommen, dahin zu kommen. Es klappt einfach nicht. Diese Trennung bleibt bestehen zwischen mir und Gott. Das ist der Begriff Sund und er macht ziemlich klar deutlich, was Sünde für eine Auswirkung hat. Dass alles, was mich so von, wo ich Dinge tue, die Gott traurig machen, weil ich ihn verletze oder weil ich meine Mitmenschen verletze, dass sie allen diesen Graben zwischen mir und Gott immer größer machen. Und wie sehr ich versuche, das ungeschehen zu machen, ich schaff's irgendwie nicht, das von mir wegzukriegen. All das, was an mir klebt, alles, womit ich beschmutzt habe, das kann ich verdecken, vertünchen, aber zwischen mir und Gott bleibt es doch bestehen. Gott und ich leben auf zwei verschiedenen Inseln. Das ist die Grund, womit es anfängt. Und die Frage ist, die uns in unserem Leben stellen, will ich darüber zu Gott? Vielleicht will ich es ja gar nicht. Bin ich zufrieden auf meiner Insel? Und wenn ja, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich, dahin zu kommen, wo Gott ist, der mich liebt, der mich kennt, der mich geschaffen hat und den ich dauerhaft immer wieder verletze. Das Grundproblem ist, dass ich Gott nicht vertraue, dass ich vielleicht gar nicht glaube, dass es ihn gibt, dass ich nicht vertraue, dass Gott Jesus auf meine Insel geschickt hat, dass ich die Sünde nicht überwinden und die Schuld dafür nicht begleichen kann. Dass ich es alleine nicht schaffe. Gott und ich, die Sünde, die zwischen uns steht, und Gott, der sagt, ich merke das, dass du vielleicht eine Sehnsucht hast, zu mir zu kommen, aber das nicht schaffst. Ich komme selbst zu dir auf deine Insel. Ich schicke meinen Sohn und er macht diesen Weg frei. Er nimmt diese Sünde weg, damit ein Weg zu mir frei ist. Und dazu muss das alles, was dich von mir trennt, muss das beiseite geschoben werden. Und das macht Jesus möglich. Der erste Impuls, wenn etwas schiefgelaufen ist, wie ist das bei dir? Wenn du merkst, ich habe es irgendwie verkackt oder weiß ich, zum Beispiel Parkplatz, Edeka, aussteigen, zack, Tür zu weit aufgemacht, angeditscht beim Nachbarfahrzeug. Was ist so der erste Impuls bei dir? Oder auf der Arbeit, Mist, vielleicht im Handwerk, was gebaut, beim Kunden was montiert, auf einmal fette Schramme im Parkett. Oh. Was ist dein erster Impuls? Hat es jemand gesehen? Wie kann ich es verstecken? Wie kann ich es übertünchen? Ist da was passiert? Wie kann ich dem entkommen, dass es jemand mitkriegt? Das würde ich sagen, sind normale menschliche Reaktionen. Ich will das, was passiert, das irgendwie ungeschehen machen. Ich will, dass es nicht mitbekommen wird. Ich weiß nicht, die wenigsten sagen, oh cool, ich habe das Auto angekratzt. Da stimmt was passiert. Erstmal gucken, ja, alles klar, hab das gefunden, Lupe rausgeholt. Hallo, ich habe was kaputt gemacht, könnt ihr mal gucken? Wer kann mal sehen hier? Nee, ist eher nicht so. Ne? Ist eher so, Scheimonig. Und war das vielleicht schon vorher die Macke gewesen? Und nee, ich weiß ja nicht. Wie kann ich verhindern, dass das jemand sieht? Kann ich den Flecken wie wegkriegen. Das Gleiche sehen wir bei Adam und Eva, die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat. Und wo die noch nicht auf zwei Inseln gelebt haben, sondern wo Gott die Menschen geschafft hat, um mit ihm zusammenzuleben. Aber sie entscheiden sich gegen Gott. Dort, wo sie beweisen können, dass sie Gott vertrauen, dass sein Wort gut für ihn ist, da entscheiden sie sich für einen anderen Weg. Sie misstrauen Gott. Und was ist ihre Reaktion, als sie merken, hey, da ist etwas zwischen Gott und uns? Sie verstecken sich. Sie verstecken sich im Paradies vor Gott, ihrem Schöpfer, weil sie merken, da ist etwas zwischen uns, was Gott nicht mitkriegen soll. Wie können wir diesen Impuls entgehen? Diesen Impuls, den Adam und Eva hatten, hey, ich muss mich vor Gott verstecken. Das, was da passiert ist, das darf Gott nicht mitkriegen. Das muss geheim bleiben. Oder ist das ein guter Impuls? Bringt auf jeden Fall nichts, haben wir gelesen, wenn Gott überall ist und mich in der Dunkelheit wahrnimmt. Ich kann mich nicht vor Gott verstecken und ich kriege den Fleck aber auch nicht weg. Das kann ich machen. Ich kann Gott das sagen. Bekennen, zur Sünde stehen, anstatt sie klein zu reden und sie zu überspielen. Das war doch nichts. Oder der andere war schuld. Jesus, dafür kann ich nichts, ich bin einfach so. Jesus, du weißt, ich kann nicht anders. Ich bin halt ein Choleriker, es muss einfach raus, du, das schaffst du auch nicht mehr zu ändern. Oder Jesus, lass mal fünfe gerade sein. Sei mal nicht so kleinlich, das passiert doch jedem. Oder wir können sagen, ja, wird immer schlimmer hier, ne? Es wird immer. Oder wir können sagen, Jesus, es tut mir leid. Das war immer die Flucht nach vorne. Statt zu sagen, ich verberge das, ich rede das klein, ich sage, alle machen das, habe ich auch gemacht, das ist doch nichts. Kann ich sagen, Jesus, es tut mir leid. Ich komme zu dir damit, weil ich es selber nicht unter die Füße kriege, weil ich merke, da fängt an, wieder etwas, wenn ich schon auf der Insel bin, wieder etwas zwischen uns zu geraten. Und ich will das nicht. Und ich begegne mich in deine Gegenwart, weil ich vertraue, dass du mich annimmst. Das ist doch die Angst dahinter, oder? Dass Gott mich nicht annimmt mit all dem, was ich so mitbringe. Und dann zu sagen, doch, ich habe erlebt, dass Gott mich angenommen hat. Dass er alles, was mich von ihm trennt, zur Seite geschoben hat, dass er mir vergeben hat, dass er mich angenommen hat als sein Kind. Und wenn ich jetzt wieder Mist gebaut habe, dann laufe ich nicht weg, sondern gehe ich mit diesem Mist zu ihm und sage, Gott, es tut mir leid. ich habe es nicht geschafft, aber ich will zu dir damit kommen. Treu und gerecht. Wenn wir Gott sagen, was zwischen uns steht, wenn wir unsere Schuld bekennen, sagen, Gott, da ist was passiert, das wollte ich nicht, aber es ist mir trotzdem wieder passiert und ich sage dir das. Was passiert dann? Gott ist treu und gerecht. Treu heißt, er steht dazu, was er gesagt hat. Dass du sein Kind bist, dass er dir vergeben hat, dass du in seiner Nähe auf seiner Insel sein darfst. Und gerecht. Wie kann Gott das ungeschehen machen, wieder gut machen, was zwischen mir und ihm steht? Manchmal muss ich auch Menschen gegenüber was in Ordnung bringen, die kaputte Autotür bezahlen. Aber überall gibt es auch Dinge, die ich nicht in Ordnung bringen kann und die zwischen mir und Gott bestehen bleiben. Gott ist gerecht. Und das Evangelium macht deutlich von Jesus Christus, dass Gott wieder gut macht, was ich kaputt gemacht habe. Dass Jesus das, was mir eigentlich zusteht, nämlich Strafe, aufs Nicht genommen hat. Und dass alles das, was immer wieder in mein Leben hineinkommt, merke, ich schaff's nicht. Ich bin ein Sünder und vielleicht finde ich mich damit ab oder nicht. Dass ich das immer wieder vor Gott bringen darf. Gott ist Licht. Als Kind Gottes in diesem Licht zu leben, bedeutet nicht, dass alles läuft. Vielleicht hast du die Erwartung, früher gab es mal in der Kirchengeschichte eine Phase, da hat man die Taufe ganz ans Ende des Lebens gesetzt. So, man dachte, okay, geht nicht mehr lange und jetzt lasse ich mich taufen, dann bin ich reingewaschen, dann sterbe ich und in der Zwischenzeit darf nichts passieren, weil sonst steht ja wieder etwas zwischen mir und Gott. Und eigentlich behandelt Johannes ein ähnliches Thema. Hey, ich bin doch von Gott angenommen, mir ist alle Schuld vergeben, ich bin reingewaschen. Und trotzdem merke ich, ich beschmutze mich wieder. Und da passiert wieder etwas, was mir vielleicht vor der Taufe passiert ist und mir nach der Taufe immer noch passiert. Obwohl ich von Gott angenommen bin. Was mache ich damit? Und Johannes schreibt ganz interessanterweise, manchmal schreibt er, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sündigen wir nicht mehr. Dann schreibt er, wenn wir sündigen, dann gehen wir zu Gott und sagen ihm, was zwischen uns steht. Und er reinigt uns. Also er kennt beides. Eigentlich dieses Verbundensein mit Gott, aber auch wieder dieses Beschmutzen in unserem Leben auf der Erde. Und das bedeutet, ich bin bei Gott, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich bin auf seine Insel gekommen und trotzdem merke ich, Dinge laufen schief. Also ich bin dauerhaft mit Gott verbunden, ich bin nicht mehr durch die Sünde dauerhaft von Gott getrennt, aber selbst in Verbindung mit Gott gehen Dinge schief. Und was mache ich dann? Ich verstecke mich nicht, sondern ich bringe sie vor Gott, weil ich darauf vertraue, dass er mich annimmt, auch wenn es wieder und wieder daneben geht. Als Kind Gottes im Licht zu leben, bedeutet also, ehrlich zu sein zu sich selbst und Gott. Sagen, Gott, ich merke das, dass es immer wieder daneben geht und ich verstecke das nicht. Ich weiß ja, du siehst es sowieso, auch wenn ich mich in die Finsternis begebe, in Dunkelheit, trotzdem siehst du es. Und im Licht zu leben heißt, ich lasse es zu, dass Gott sieht, was los ist. Ich versuche nicht, das zu verstecken, zu verbergen, kleinzureden, sondern ich lasse es zu, dass Gott sieht, was los ist. Ich liefere mich dem Licht Gottes aus, weil ich weiß, er wird mich nicht verdammen. Er ist gnädig mit mir. Nun bist du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, kein Einzelkind Gottes. Der zweite Punkt ist, wie steht es um die Beziehung zu den anderen Gotteskindern? Gerade war so meine Beziehung zu Gott. Wie gehe ich damit um, wenn es daneben geht, wenn es schief läuft? Und das andere ist, wie steht es um meine Beziehung zu anderen Gotteskindern, die auch mit mir auf dieser Insel leben? Dazu lese ich aus 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und lebt im Licht. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, der lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Also zuerst wird mein Verhältnis zu Gott geklärt. Wie kann ich bei Gott und mit Gott leben? Und dann wird angesprochen, hey, wie gehe ich mit den anderen Kindern Gottes um? Wie kann ich sagen, ich liebe dich Gott und meine Geschwister hassen? Meine Gottesbeziehung spiegelt sich immer wieder auch in Beziehungen zu anderen Menschen wider.